Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was machte Bert Papenfuß so einzigartig? Wie poetisch ist Slowenien? Und ist der Kassettenrekorder, der vor 60 Jahren erfunden wurde, an und für sich eine Liebeserklärung? Themen dieser Stunde. Systemrelevanz und Lumpenintelligenz. Es ist das letzte Buch, das Bert Papenfuß vor 3 Jahren veröffentlicht hat. Der Lyriker, der Mitte der 70er Jahre aus Mecklenburg nach Ost-Berlin ging und den Mythos der Dichter vom Prenzlauer Berg mitbegründete, ist nach langer Krankheit im Alter von 67 Jahren gestorben. Was die Gedichte ausmachte, charakterisierte er so.
Es war eben diese uns damals eben brisant erscheinende Mischung aus ja, Barock und Dadaismus und Futurismus. Und das natürlich alles vermischt mit Elementen aus der sogenannten realen Existenz der DDR. Das ergab, finde ich, eine sehr, sehr ulkige Mischung.
Einen Punkdichter und Seeräuber im Geiste von Klaus Störtebeker nennt die FAZ Bert Papenfuß den lebenslangen Anarchisten, der einen NVA-Offizier zum Vater hatte. Nach dem Mauerfall änderte sich der Ton des Sprachspielers, den er in der DDR nur im Kreis der Kritischen vortragen konnte, nicht.
Köter fressen Katzen, Fotzen klöten und Schnaps Seele auf, sauf. Sturm, Drang und Wucht, Sucht in die Flucht wie Katzenköter. In der Helmholtz-Hitze erst die Kante, dann die Blöße. Die Raute ist die Farbe. Anarchie auch Dekomposition. Die Substantia nigra zickt. Bleiche Thüringer Klöße gleich um die Ecke. Schummrige Soziologiestudenten glätten ihre Enten und warten auf den Wolkenstillstand.
Bert Papenfuß. 1978 kam der Schriftsteller Jan Faktor nach Ost-Berlin und lernte ihn kennen. Einen schönen guten Abend, Herr Faktor.
Ja, guten Abend.
Erinnern Sie sich an die erste Begegnung mit ihm?
Ja, das war eine Gruppenlesung und da habe ich im Grunde auf einen Schlag fast alle gehört, die schon länger dabei waren und auch im Bert Papenfuß und ich war vollkommen perplex. Also so etwas Vollkommenes, Starkes hat mich wirklich umgehauen in der Radikalität. In der Sprache und auch in der Haltung. Der war absolut souverän, schon als ganz junger Dichter. Ja, so wie eben Genies anfangen, die können das gleich.
Haben Sie eine Erklärung für diese Radikalität?
Nein, also ich bin ganz anders sozialisiert. Und seine Anfänge, der hat auch beim Theater gearbeitet, sagte immer, ich komme von der Musik und kannte sich wahnsinnig gut aus, konnte auf sehr gut Englisch, also da hat wahnsinnig viel auch gelesen, hat auch Wörterbücher studiert, Etymologie und. Lebendiges Lexikon, das heißt, für mich kam der vom Himmel und war ihm perfekt. So, und das mein Glück war, dass wir uns dann auch angefreundet haben. Aber am Anfang wusste ich nicht viel und später, man fragte, das war typisch DDR, man fragte nicht so viel, was wie früher war. Vieles kam nach und nach raus über seinen Vater, so ein bisschen. Seine Mutter hat sich das Leben genommen. Vieles blieb im Dunkeln, aber das war ganz typisch in der DDR.
Gab es um ihn herum tatsächlich sowas wie einen Star-Kult, wie man es heute nennt?
Nein, also für alle war klar, er war eindeutig der Begabteste von uns. Diese absolute, zauberhafte Begabung mit der Sprache, alles zu wagen. Und das war nicht nur eine Spielerei. Wenn man nachgefragt hat, was ist das? Der wusste genau, was er gemacht hat. Also der konnte das auch begründen, konnte drüber sehr gut auch drüber reflektieren und das erläutern. Das war konnte wirklich nicht jeder damals.
Für den großen Sprachkünstler Ernst Jandl in Wien war Bert Papenfuß in den 80ern eine Entdeckung ersten Ranges, wie er sagte. Dem, was Sie jetzt gesagt haben, entnehme ich, die Arbeit mit den Wörtern war für Sie bemerkenswerter als die inhaltliche Angriffsstellung, die er hatte?
Ja, das war auch für uns alle, weil wir uns im Grunde verweigert haben, mit dem Regime überhaupt und mit der Kultur in Gespräch zu kommen, weil das also sinnlos galt. Mit diesem greisen Staat sich auseinanderzusetzen, hatte was Hermetisches. Gleichzeitig war das natürlich auch apolitisch, aber nicht aus Angst. Also viel Angst muss man in Ost-Berlin damals nicht unbedingt haben, sondern aus rein praktischen Überlegungen. Die wollten schreiben, arbeiten, sich entwickeln, literarisch weiterkommen und nicht sinnlos uns erreiben an diesem Staat. Da war schon alles gesagt. Hatte natürlich auch Schattenseiten.
Sagen Sie, welche Schattenseiten waren das?
Naja, irgendwann hat sich das totgelaufen. Irgendwann waren wir nicht so radikal, nicht so störend im Getriebe, sondern wurde so ein bisschen lapular. Auch die Zeitschriften, die dann auch publiziert wurden, wurden immer schöner, aber nicht unbedingt inhaltlich interessanter oder unbequemer. Und mir war das irgendwann dann zu harmlos. Ich galt als Nestbeschmutzer, das war 87. Und in der Zeit waren die Punks und bildende Künstler oder die Leute in den Kirchenkreisen viel radikaler und hatten auch viel mehr Ärger.
Bis zuletzt trat Papenfuß in der Öffentlichkeit ja als Revoluzzer auf und sagte auch, dass er sich im sogenannten Westen nicht verstanden fühlt. Was glauben Sie, weshalb ihm die ganz große Aufmerksamkeit nach dem Fall der Mauer versagt geblieben ist?
Ja, das ist das große Rätsel. Der hatte was Anarchistisches. Irgendwie da kam er auch nicht raus und er wollte das auch nicht. Im Westen war das dann ein bisschen, fand ich jedenfalls ein bisschen unreif. Der hat sich einfach unbeliebt gemacht, aber mit System. Und hat sich sehr viel verdorben durch die Verteidigung von Sascha Anderson wegen der Stasi-Sachen. Da habe ich den Kontakt auch abgebrochen mit ihm, weil das überhaupt nicht akzeptieren konnte. Also da gab es große Entfremdung zwischen uns. Aber die Freundschaft, also die, muss ich sagen, Liebe meinerseits, blieb bestehen. Das geht einfach nicht kaputt. Wir mochten uns danach aus der Ferne weiter, respektierten uns und der hat sehr Freiheiten gegeben. Als ich in meinem letzten Roman seine Gedichte nutzen wollte, ich durfte alles machen, was ich wollte. Der hat sich nicht eingemischt, alles akzeptiert. Als er das dann gelesen hat, hat er alles gut geheißen, obwohl das nicht unbedingt alles in seinem Sinne war. Und da war ich sehr, sehr erleichtert und froh. Also diese echte Verbundenheit von früher, die ist, das ist sehr schön, nicht angetastet. Da bin ich sehr froh drüber und ich habe ihn auch im Krankenhaus noch besucht und gesehen, jetzt kurz vor dem Tod. Das heißt, da bin ich auch froh, dass ich nicht länger gewartet habe. Und auch das ist interessant, dass trotz dieser politischen Entfremdung und dieser ganz anderen Entwicklung, wir haben uns nach wie vor gemocht bis zum Schluss.
Sagt der Schriftsteller Jan Faktor über seine Beziehung zu Bert Papenfuß, der mit 67 Jahren in Berlin gestorben ist. Ich danke Ihnen sehr, Herr Faktor, für Ihre Zeit. Guten Abend.
Danke auch. Tschüss.
Hier ist die Kultur vom Tag. In Polen wird Mitte Oktober ein neues Parlament gewählt. Der Kampf der rechtsnationalen Peace-Partei um die Mehrheit wird mit aufgekrempelten Hemdsärmeln geführt. Denn nicht nur die Opposition, sondern mehr und mehr Bürgerinnen und Bürger wollen ein Ende der Ära Kaczynski. Peter Sawicki berichtet über die Veranstaltung Campus Zukünftiges Polen, bei dem die polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk wie ein Popstar begrüßt wurde.
Die Stuhlreihen in der Sporthalle der Universität Olsztyn sind dicht gefüllt. Auf Leinwänden läuft ein Video mit Szenen von Olga Tokarczuks Auftritten. Dann betritt die Literaturnobelpreisträgerin mit der markanten Dreadlock-Frisur unter Applaus die Bühne. Tokarczuk ist ein Hauptgast. Auf dem Debatten-Event entwickeln junge Polinnen und Polen Ideen für die Zukunft des Landes. Nach kurzer Begrüßung durch Rafał Trzaskowski, den liberalen Warschauer Bürgermeister und Gründer des Campus, beginnt Tokarczuk zu sprechen und will Mut machen. Ich denke, wir haben angesichts der dramatischen Situation beim Weltklima keine andere Wahl, als uns selbst Optimismus aufzuzwingen. Wir können uns bei der Vergangenheit bedienen. Vor uns haben 66 Milliarden Menschen gelebt. Sie alle haben Krisen überstanden. Wir sind also Nachfahren von Gewinnern. Mit einem Blick zurück die Zukunft gestalten. So könnte Olga Tokarczuks Motto lauten. Vieles, was sie sagt, ist philosophisch und wirkt zuweilen abstrakt. Mit ihrem Kernthema Klimaschutz rennt Tokarczuk beim Publikum aber offene Türen ein, was in Polen, wo sich grüne Parteien bisher schwer tun, nicht selbstredend ist. Klimakatastrophen nehmen zu, dennoch werde die Natur oft nur als Rohstoff betrachtet. Das sei nicht immer so gewesen, so die 61-Jährige. Früher war ein anderer Blick auf die Natur weit verbreitet. Viele glaubten, dass nichtmenschliche Geschöpfe auch so etwas wie eine Seele und Psyche haben. Heute scheint sich der Mensch von der Natur zu entfremden. Um das zu ändern, schlägt die Autorin eine Renaturierung von Nutzflächen und radikale Abkehr von Fleischkonsum vor. Eine Lösungsidee lehnt sie in Anspielung auf Milliardär Elon Musk aber ab, nämlich den Mars zu besiedeln. Gabriel ist von Tokarczuks Auftritt begeistert, zumal auch ihn Klima und Umwelt als Hauptthema umtreiben. Er ärgert sich vor allem über eines. Initiativen junger Menschen werden oft von Älteren verhindert, auch beim Klimaschutz. Uns wird nicht genug zugehört. Das ist das Kernproblem. Ich bleibe aber zuversichtlich, dass sich das ändert. Erik sieht das ähnlich. Doch er sieht auch progressive Menschen in der Pflicht, ihre Anliegen überzeugend darzulegen. Hier übt er leise Kritik an der Nobelpreisträgerin. Wichtig wären einfache Worte. Frau Tokarczuk ist hochgebildet, aber vielleicht dringt sie nicht zu allen durch. Das braucht es aber, um Andersdenkende zu überzeugen. Gebannt betrachten Gäste in einem Saal mit Glasdecke eingerahmte Fotos. Diese zeigen Menschen in Einkaufsläden mit fast leeren Regalen oder Lech Wałęsa als Anführer der Solidarność-Gewerkschaft. Chris Niedenthal hat wie kaum ein anderer Fotograf das Leben im Kommunismus dokumentiert. Auch er ist Gast beim Campus Zukünftiges Polen und erzählt, dass er sich ursprünglich gar nicht für politische Motive interessiert hat. Ich bin quasi notgedrungen politischer Fotograf geworden. Vieles war damals einfach politisch. Zum Beispiel, als mit Johannes Paul II. Ein Pole Papst wurde. Damals klappte dieses Zusammenspiel zwischen Religion und Politik. Heute ist es nicht so und das ist schlecht. Seit 50 Jahren lebt der gebürtige Londoner in Polen. Wenige Wochen vor der Parlamentswahl sorgt er sich um seine zweite Heimat und beklagt nicht nur den Einfluss konservativer Geistlicher auf die polnische Politik in Form eines rigiden Abtreibungsrechts. Die PiS-Regierung will sich alle wichtigen Institutionen gefügig machen, sowie Gerichte. Sie bedient sich der Methoden der kommunistischen Machthaber. Das ist beunruhigend. Eine echte Demokratie ist ein delikates Wesen. Auch der 72-jährige Niedenthal will in Olsztyn mit einem Blick in die Vergangenheit Wege für die Zukunft aufweisen. Campus-Teilnehmerin Olivia sieht im Generationendialog mit dem Fotografen diese Kernbotschaft. Die Fotos von Chris Niedenthal zeigen ein riesiges Stück polnischer Geschichte. Sie lehren uns, dass wir nicht vergessen sollten, was in unserem Land erreicht wurde und dass wir es nicht aufs Spiel setzen.
Aus Polen berichtete Peter Sawicki. Der Palast der Republik oder das Gewandhaus in Leipzig, beide Gebäude wurden von Ronald Paris geschmückt. 1933 in Thüringen geboren und vor 2 Jahren gestorben, hatte er Wandmalerei studiert und war Professor an der Kunsthochschule Halle. Die Kunsthalle Rostock hat für Ronald Paris, der in diesem Monat 90 Jahre alt geworden wäre und 10 Jahre in der Hansestadt lebte, eine Ausstellung eingerichtet, die seit heute zu sehen ist. Kunsthallendirektor ist Jörg-Uwe Neumann. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wie charakterisieren Sie die künstlerische Handschrift von Ronald Paris?
Also für mich ist es ein sehr expressiver Malstil mit so Freude und Schwung am Pinselstrich und mit häufig ganz vielen Einflüssen, also religiöse Art oder auch philosophische Art. Gerade bei den älteren Bildern mischt er da sehr viele Thematiken ineinander. Es ist ganz spannend zu erleben und zu sehen natürlich.
Isolde Paris hat der Kunsthalle Rostock etwas von ihrem Mann geschenkt jetzt für diese Ausstellung. Was ist das?
Genau, das ist also der Entwurf für das Wandbild, was er in Rostock in den 70ern angefertigt hat, von der Verantwortung des Menschen. Es wurde in Rostock-Ibbershagen am Scharen, hieß es, also ein Mehrzweckgebäude, dann auch umgesetzt. Aber leider, die DDR hatte also einen neuen Putz entwickelt, der nicht lange gehalten hat. Und deswegen ist dieses Bild jetzt komplett verblasst. Insofern sind wir sehr froh darüber, dass wir jetzt diese Originalfassung bei uns in der Sammlung haben. Und das war auch so der Auslöser, sich diesem Künstler auch wieder mal mehr zu widmen und diese Ausstellung zusammenzustellen.
Es gibt an die 60 Exponate. Worauf konzentriert sich die Ausstellung?
Also sind Arbeiten aus unserer Sammlung, auch Zeichnungen sind dabei. Malerei ist eigentlich ein großer Mix seiner thematischen Arbeiten. Sind Porträts dabei, sind Reiseerinnerungen dabei, sind philosophische Themen. Also eine große Bandbreite seines Schaffens. Und worüber ich mich besonders freue, wir haben ja eine ganz besondere Arbeit, Ernst Busch. Und diese Arbeit, das hat mir der damalige Direktor erzählt, Herr Tiedemann, die war in der Bezirkskunstausstellung. Das wäre erstmal ja alles nicht so was ganz Besonderes, aber diese Arbeit hat Ernst Busch nicht so gefallen. Und da gab es große Diskussionen drüber, weil er eben wirklich schon alt und krank gemalt wurde. Und die zweite Fassung ist in die Nationalgalerie gekommen und Ernst Busch hat das alles verhindern wollen, dass sie gezeigt werden. Und in der Nationalgalerie ist sie auch wirklich weggekommen. Wir haben sie zum Glück noch. Und das war für mich jetzt wirklich auch eine ganz, mit der Geschichte eine ganz besondere Entdeckung. Und ich fand das ganz spannend, auch diese Auseinandersetzung um Kunst, auch dieses Ringen um die wirkliche, wahrhaftige Darstellung. All das hat mich doch sehr bewegt, das jetzt nochmal so auch unserem Publikum näher bringen zu können.
Ja, Ronald Paris ist ja ganz offensichtlich mit der DDR-Führung des Öfteren angeeckt. Woran lag das?
Ja, er hat natürlich häufig Sachen dann doch nicht so im vielleicht Stil der Parteivorderen sozusagen umgesetzt, sondern eigene Handschrift reingebracht, wie bei eben Ernst Busch, der ja so einen ganz wichtigen Sänger, also Weltstar ja auch war, und der auf einmal alt und schwach dargestellt wurde. Das passt einfach nicht ins Bild. Und so war das häufiger, dass es da immer wieder thematische Fragestellungen gab oder religiöse Anspielungen, die dann doch nicht so reingepasst haben oder der Arbeiter oder der Bauer vielleicht nicht ganz in dieser heroischen Pose gemalt wurde.
Jörg-Uwe Neumann, Direktor der Kunsthalle Rostock, über die neue Ausstellung zu Ehren von Ronald Paris zu sehen im Schaudepot bis zum 5. November. Und ich danke Ihnen und wünsche einen schönen Abend, Herr Neumann.
Ja, vielen Dank.
Slowenien, schwer gebeutelt in diesem Sommer von Wassermassen, die Schäden in Milliardenhöhe verursacht haben. Trotzdem, Slowenien reist im Oktober nach Frankfurt zur Buchmesse. Andrea Gerke hat das Gastland schon ein bisschen kennengelernt durch Gedichte und eine fröhliche Alkoholrunde.
Zum Anstoßen und einander zuprosten gibt es viele Anlässe beim Poesie- und Weinfest im mittelalterlichen Tuj, der ältesten Stadt Sloweniens im Nordosten des Landes. Etwa zum Abschluss eines Spaziergangs mit dem jungen slowenischen Lyriker Denis Škofič am Ufer der Drava. Der 37-Jährige, auf dessen T-Shirt der Slogan steht »Reading is my superpower«, »Lesen ist meine Supermacht«, setzt sich in seinen Gedichten mit der Natur und ihrer Bedrohung durch den Klimawandel auseinander. Flüsse sind ein zentrales Motiv seiner Poesie. Škofičs Heimatregion Prekmurje ist stark von den jüngsten Unwettern betroffen. Sein Elternhaus wurde vom Hochwasser zerstört. Am Ufer des breiten, rasch dahinfließenden Stroms spricht er an verschiedenen Stationen vor rund 30 Zuhörern über die fatalen Folgen von Flussbegradigungen für das gesamte Ökosystem. Ein Thema, das auch der britische Dichter David Harsent in seinem offenen Brief an Europa beleuchtet, den er per Videocall zur Eröffnung des Festivals vorgetragen hat und der in zahlreiche Sprachen übersetzt und in ganz Europa veröffentlicht wird. Sein junger Kollege Denis Škofič liest an jeder Station eines seiner Gedichte vor, das anschließend nochmal auf Englisch vorgetragen wird.
In tam je ležal človek, in njegovih odrtih prsih se poznala podivana kopita puške, na kateri je še malo prej jahal.
In einem schattigen Hof diskutieren eine spanische und eine tschechische Dichterin über Poesie. Ein paar Straßen weiter improvisieren zwei Musiker gemeinsam mit zwei Lyrikern über zwei Weinsorten. Jeden Abend treten Bands auf, Autorinnen und Autoren aus ganz Europa tragen auf der Freiluftbühne am Vratsplatz ihre Texte vor und werden vom bunt gemischten Publikum, das sich im weinumrankten Musikcafé mit Chardonnay versorgen kann, gefeiert.
Welcome on the stage, Ilma Rakuša.
Die Schweizer Lyrikerin und Übersetzerin Ilma Rakuša ist Tochter einer Ungarin und eines Slowenen und beherrscht unter anderem auch die slowenische Sprache. Wir treffen uns in der Lobby des angenehm altmodischen, plüschigen Hotel Mitra unterhalb der mittelalterlichen Burg, in dem so gut wie alle Gäste des Festivals logieren. Ilma Rakuša war schon einmal in Ptuj, aber diesmal ist sie gemeinsam mit Eugenius Ališanka Ehrengast.
Schön dabei ist, dass wenn man Ehrengast ist, wird auch ein Buch Buch veröffentlicht. Und das ist, dieser Band ist jetzt für mich also vielleicht fast noch wichtiger als das Festival, weil er bleibt gewissermaßen, aber ja, in diesem Miteinander von Live-Auftritt und Buch finde ich das wirklich sehr schön, fühle mich da auch sehr privilegiert.
Als das Festival vor 30 Jahren gegründet wurde, damals noch in einer anderen Weingegend, gab es kaum Geld und die eingeladenen Poeten übernachteten bei den Winzern. Seit 15 Jahren finden die Tage der Poesie und des Weins nun im idyllischen Ptuj statt. Aleš Steger, einer der bekanntesten slowenischen Schriftsteller und Übersetzer, hat die Tage der Poesie und des Weins mitgegründet.
Einmal hat der chinesische Dichter Yan Lian, der auch hier Gast war, was sehr Schönes gesagt. Er sagte, was hat Wein und Poesie Gemeinsames? Die Wurzel. Wenn Sie einen Weinstock nur 20 Kilometer verpflanzen, ist das ein ganz anderer Wein. Und so ist es auch mit der Poesie. Sie trägt eine sehr stark ausgeprägte Lokalität in sich, die zwar vielleicht eine universelle Sprache sprechen kann, aber doch auch sehr spezifisch verwurzelt ist.
Poesie hat in der slowenischen Literatur traditionell einen hohen Stellenwert. Die Identität der Slowenen, dieser sehr jungen Nation, wurzelt in der Dichtung, lautet die geläufigste Theorie zur Literaturbegeisterung des Landes. Zwischen 1.000 und 3.000 neue Titel erscheinen auf dem vergleichsweise kleinen slowenischen Buchmarkt pro Jahr. Davon sind allein 200 slowenische Lyrikbände. In Ptuj kann man erleben, wie nah Poesie am Puls der Zeit sein kann, wenn sie Klimawandel, Krieg oder auch das eigene Älterwerden in den Blick nimmt. Berührungsängste mit dem angeblich elitären Genre hat hier keiner. Und das bestimmt nicht nur, weil mit einem Glas gutem Chardonnay aus den nahegelegenen Weinbergen ohnehin alles leichter erscheint.
Lyrik hat auch heute in hektischen Zeiten sehr, sehr viel zu sagen. Nehmen Sie ein Gedicht, lesen Sie es in der U-Bahn, in der Straßenbahn und dann lesen Sie es und dann lesen Sie es vielleicht nochmal. Vielleicht fangen Sie an, das aufzusagen, auswendig zu lernen. Und das ist Nahrung, das ist Kraftnahrung.
Slowenien, Gastland auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober. Weiter geht's jetzt mit Christian Neugebauer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Holocaust-Überlebende Laszlo Nussbaum ist tot. Das teilte die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora mit. Nussbaum starb demnach am Wochenende im Alter von 95 Jahren. Er war Vizepräsident für Rumänien des Internationalen Komitees Buchenwald Dora und Kommandos. Unter der NS-Herrschaft wurde Nussbaums Familie nach Auschwitz deportiert, wo seine Eltern und sein Bruder ermordet wurden. In einem Außenlager des KZ Buchenwald musste Nussbaum Zwangsarbeit leisten, bevor er das Hauptlager am 10. April 1945, einen Tag vor der Befreiung, erreichte. Nach Kriegsende kehrte er nach Rumänien zurück. Das Demokratiefestival im kleinen Dorf Jamel bei Wismar in Mecklenburg-Vorpommern haben nach Angaben der Veranstalter mehr als doppelt so viele Zuschauer besucht wie im Vorjahr. Demnach kamen Freitag und Samstag je rund 3000 Zuschauer und Zuschauerinnen. Beim Festival ging rechts unter dem Titel Jamel Rock den Förster treten regelmäßig namhafte Musikerinnen und Musiker auf. In diesem Jahr waren das unter anderem Prinzenfrontmann Sebastian Krumbiegel, Madsen, Danger Dan, Blumfeld und Fury in the Slaughterhouse. Organisiert wird die Veranstaltung seit 2017 vom Künstlerpaar Lohmeier, das dort wohnt und nicht tatenlos zusehen wollte, wie sich immer mehr Rechtsextreme im Ort und in der Region ansiedeln. Dabei werden sie von einigen gesellschaftlichen Initiativen unterstützt, sagte Birgit Lohmeier dem Norddeutschen Rundfunk.
Wir haben hier sehr viele Informationsstände von unterschiedlichen gesellschaftlichen Initiativen. Die machen auch Workshops. Das ist nicht wegzudenken von Jamel Rock den Förster. Also wir sind nicht ein reines Musikfestival, wobei das Musikprogramm natürlich immer relativ exquisit ist, was auch Leute anzieht. Aber alle, die hier jetzt auf dem Hof sind, wissen genau, warum sie hier sind, dass sie damit eine politische Aussage treffen.
Birgit Lohmeier, Mitorganisatorin des Demokratiefestivals Jamel Rock den Förster. Zu der weltgrößten Computerspiel- und Videospielmesse Gamescom sind in diesem Jahr deutlich mehr Menschen gekommen als 2022. Es seien rund 320.000 Besucher gezählt worden, teilten die Veranstalter heute zum Abschluss der fünftägigen Veranstaltung mit. Im Vorjahr waren es 265.000 gewesen. Martin Schütz.
Nach der Pause durch die Pandemie war die Gamescom 2022 ziemlich holprig wieder gestartet. Fans waren enttäuscht, weil einige große Entwicklerfirmen nicht auf die Messe gekommen waren. Das hat sich in diesem Jahr in Teilen geändert. Einige Branchenriesen sind zurückgekehrt. Und die Organisatoren der Gamescom hoffen, dass sich der Trend im kommenden Jahr weiter fortsetzt.
Mehr als 90.000 Besucherinnen und Besucher sind zu den diesjährigen Bad Hersfelder Festspielen gekommen. Das Ergebnis übertreffe die Erwartungen, erklärte Intendant Jörn Hinkel. Er verwies auf die Inflation und die schlechten Wetterbedingungen in diesem Sommer. Noch mit Corona-Einschränkungen waren im Vorjahr mehr als 75.000 Besucher gezählt worden. Hinkel erklärte zugleich, er wolle die Festspiele nach der Saison 2025 verlassen. Insgesamt sei er dann mehr als 11 Jahre in Bad Hersfeld gewesen, 8 davon als Intendant.
Der Plattenspieler und das Tonband rückten in die zweite Reihe. Am 28. August 1963, denn morgen vor 60 Jahren, erblickte ein kleiner Rekorder mit Kassetten das Licht der Welt. Ralf von Appen ist Professor für Theorie und Geschichte der Popularmusik an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Wuttke.
Sie sind Jahrgang 1975. Was ist Ihre liebste Erinnerung an die erste Möglichkeit, sich eine eigene Hitparade zu machen?
Ja, ich habe vor allem Hitparaden mitgeschnitten im Radio. Also es gab Samstagvormittag nach dem Frühstück immer in Norddeutschland im NDR die Hitparade und ich habe dann mit beiden Fingern, also Record und Play, am Gerät gesessen und gewartet, ob irgendwas kommt, was ich mitschneiden möchte. Manchmal hat man den Einstieg verpasst, manchmal war der Verkehrsfunk dazwischen, aber im Großen und Ganzen konnte man so eben Best-of mitschneiden. Und was ich aus heutiger Sicht ganz spannend finde, ist, dass man ja nicht so viele Leerkassetten hatte, die kosteten ja auch Geld und wenn dann so eine C60 oder C90 Kassette vollgespielt war, dann drehte man die halt einfach um und nahm von vorne wieder auf. Also es hatte eine gewisse Halbwertszeit. Man machte das nicht für die Ewigkeit, sondern irgendwann hatte man auch genug gehört von den Hits und dann wurde das einfach überspielt. Und eine schöne Erinnerung ist, dass ich von meinem Onkel mal eine bespielte Kassette bekommen habe, die ich eben nutzen konnte, um weitere Hitparaden aufzunehmen. Die wollte er nicht mehr haben und ich habe dann reingehört und das war auf der einen Seite die erste Platte von The Police und auf der Rückseite Pat Benatar und das fand ich so gut, dass ich das nie überspielt habe, sondern auf die Art und Weise dann die Musik entdeckt habe.
Genau, man hat welche aufgehoben und ja, die Qualität ist nicht unbedingt erhalten geblieben, aber haben Sie denn damals mit dem Kassettenrekorder das Mikrofon aufs Radio gerichtet und niemand durfte laut atmen oder eine Tür knallen oder hatten Sie sich schon mit dem Radio und dem Kassettenrekorder verkabelt?
Das war tatsächlich so ein Radio Gerät, das ein eingebautes Kassettendeck hatte, sodass ich also direkt ohne Qualitätsverlust mitschneiden konnte. Aber schwierig wurde es dann, wenn man eine Kassette kopieren wollte. Und wenn man das gemacht hat, brauchte ich zwei Geräte, habe die tatsächlich sich gegenseitig anschauend aufgestellt und dann mussten alle ganz ruhig sein für eine Stunde oder 90 Minuten, um eine Kassette zu kopieren.
Wenn man sich mal so umhört, die 60er, die 90er, die 120er Chrome, das war ja immer schon die bessere Qualität, die galt damals in den 70ern, in den 80ern vor allen Dingen als Ersatz für Liebesbriefe. Oder sehen Sie das anders? Hat das nur das Musikhören verändert?
Naja, doch, klar. Also jeder hat sicherlich Erfahrungen, wie man auch solche Mixtapes gemacht hat, entweder für Freunde oder für Freundinnen ins B. Das war auch eine Menge Mühe, die man sich da geben musste. Also heute mal eben eine Playlist zusammenstellen, dauert vielleicht 20 Sekunden, aber damals musste man in Realtime diese 60 oder 90 Minuten dabei sitzen, lange überlegen, sich Übergänge, die richtige Reihenfolge überlegen und dann das Cover gestalten, vielleicht noch Aufkleber auf die Kassette machen, was malen. Da floss also eine Menge Mühe rein und die hat man dann sicherlich auch gesehen, wenn man die Kassette jemandem weitergegeben hat.
Genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Einerseits die Haptik, andererseits die Kreativität, was die Zusammenstellung der Musik anbelangt, aber eben auch, wie man denn das kleine Papierchen drumherum gestaltet. Erklärt das für Sie, warum die Kassette gerade wieder so eine Renaissance erlebt, wo wir ja in digitalen Zeiten leben?
Ja, also das macht bestimmt was aus, wie Leute eben auch zur analogen Fotografie zurückkehren, um einfach die Haptik zu haben und das Besondere, weil das so wertlos erscheint, was man eben so problemlos bekommt. Aber von einer wirklichen Renaissance würde ich vielleicht nicht sprechen. In den USA hat die Kassette jetzt einen Marktanteil von 0,5%. Das ist also absolut noch, was nicht gerade den Mainstream erreicht. Und wenn die Zuwachsquoten auch groß sind, also von einem Jahr aufs nächste plus 28%, liegt es eben daran, dass die Stückzahlen doch sehr gering sind.
Ab 1979 machte der Walkman der Kassette dann den Rang streitig. Damit wurde das Musikhören ja noch mobiler. Was ist für Sie unter dem Strich das wirklich Bemerkenswerteste an der Erfindung des Kassettenrekorders? dass schamlos und kostenlos Musik aus dem Radio mitgeschnitten werden könnte, unter anderem von Ihnen?
Es hat ganz, ganz viel verändert. Also wir haben jetzt über Hörer und Hörerinnen gesprochen, aber für Musiker bedeutet das ja auch sehr viel. Nämlich, dass man eine Idee, die man hatte, ich glaube, es gibt so eine Geschichte über Keith Richards von den Rolling Stones, wie er Satisfaction träumt, wie das sofort einfach dann mal aufgenommen werden konnte, ohne großen Aufwand, auch in schlechter Qualität natürlich, aber wie einfach Ideen nicht mehr so flüchtig waren dadurch. Und dann konnte man als kleine Schulband seine ersten Demos aufnehmen mit relativ einfachen Mitteln, konnte die selber kopieren und weitergeben. Oder im ganzen globalen Süden wurde die Kassette noch sehr viel wichtiger als bei uns vielleicht, weil das einfach Zugang zu einer Technologie war, die sehr viel günstiger war. Und das auf die Art und Weise eben entweder die Beatles-Hits sehr günstig Piraten kopiert werden konnten oder Songs mit politisch unerwünschten Texten vielleicht aufgenommen und verbreitet werden konnten. Also gerade dieser günstige Zugang darauf, selber Musik aufzunehmen und zu verbreiten, der war im Süden noch sehr viel wichtiger.
Der Musikwissenschaftler Ralf von Appen über den Kassettenrekorder, der morgen vor 60 Jahren auf der Berliner Funkausstellung präsentiert wurde, zum ersten Mal. Herr von Appen, besten Dank, schönen Abend noch.
Gern geschehen.
Der Schriftsteller Juan Gabriel Vázquez ist Kolumbianer, aber alles andere als ein Freund des magischen Realismus, für den sein Landsmann Gabriel García Márquez den Literaturnobelpreis erhielt. Davon zeugt auch der neue Roman des 50-Jährigen, der eine unglaubliche, aber wahre Geschichte erzählt. Bevor das Buch morgen auf Deutsch erscheint, war Tobias Wenzel in Bogotá.
Juan Gabriel Vázquez sieht aus dem Fenster seiner Wohnung im vierten Stock.
Da gegenüber, auf der anderen Straßenseite, liegt das Liceo Francés. Im selben Gebäude hat Sergio Cabrera Anfang der 60er Jahre die Grundschule besucht. Sergio Cabrera ist gewissermaßen die Inkarnation dessen, wie die Geschichte das Privatleben eines Menschen mitreißen kann.
La manera en que la historia puede arrastrar las vidas privadas de una persona.
Yo creo que es difícil encontrar gente que esté más en contra de la violencia que yo, porque yo la conozco.
Ich glaube, dass es kaum jemanden gibt, der so sehr gegen Gewalt ist wie ich, denn ich kenne sie.
Sergio Cabrera, kolumbianischer Filmregisseur, Ex-Guerillakämpfer, als Kind Mitglied der Roten Garden in Peking, sieht aus dem Fenster seines Büros im 10. Stock und blickt auf die Berge, die Bogotá säumen. Wenige Tage später wird er die Stadt verlassen, um nach China zu reisen und dort seinen Posten als Botschafter Kolumbiens anzutreten.
Ich vermute, dass das sehr emotional wird. Da schließt sich der Kreis.
Juan Gabriel Vázquez, von Susanne Lange herausragend gut übersetzter Roman »Wenn es an Licht fehlt«, erzählt die abenteuerliche und wahre Geschichte von Sergio Cabrera und dessen Familie. Der Großvater flieht 1939 im Spanischen Bürgerkrieg vor den Faschisten Francos nach Lateinamerika. Sergio Cabreras Vater Fausto wird in Kolumbien ein bedeutender Schauspieler und später, auch angesichts von bürgerkriegsähnlicher Gewalt, ein überzeugter Kommunist. 1963 ziehen er und seine Familie mit den beiden Kindern Sergio und Marianella nach China. Zwei Jahre später lassen die Eltern die Kinder zurück, um in Kolumbien als militante Revolutionäre zu agieren. Der strenge und oft lieblose Vater übergibt seinen Kindern zum Abschied selbstgeschriebene Tipps dazu, wie sie in China gute Revolutionäre werden. Als Maos Kulturrevolution beginnt, ist Sergio 15 und wird Teil der Roten Garden. Er erlebt, wie sein geliebter Lehrer als vermeintlicher Feind der Revolution von den Mitschülern bespuckt und geschlagen wird.
Vor Sergios entsetztem Blick sank der Lehrer in sich zusammen. Sergio hätte gern eingegriffen, den anderen gesagt, es sei genug, das sei zu viel. Doch die Macht der Menge überrollte ihn und die Wörter bildeten sich nicht in seinem Mund.
Sergio versetzt dem Lehrer schließlich selbst einen Tritt. Dieses Kippen in die Grausamkeit hat Juan Gabriel Vázquez interessiert.
Wie läuft diese psychologische und emotionale Wandlung eines Jugendlichen ab, der mit 15 Shakespeare liest und Verdi hört und zu einem Fanatiker wird? Ich habe diesen Roman zum Teil geschrieben, um diese Frage zu beantworten.
Aus hehren Idealen wird brutaler Fanatismus, weil plötzlich jedes Mittel recht erscheint. Das macht dieses Buch, das etwas zu ausufernd geraten ist und deshalb nicht die sprachliche Wucht von Vázquez' bestem Roman die Reputation hat, eindringlich deutlich. Auch als Sergio und seine Schwester Marianella 1968 nach Kolumbien zurückkehren, sich einer Guerilla anschließen und sie 3 Jahre später körperlich versehrt, traumatisiert und desillusioniert wieder verlassen. Er habe sich damals für immer vom bewaffneten Kampf verabschiedet, erzählt Sergio Cabrera, nicht aber vom Ideal einer gerechteren Gesellschaft. Über das damals Erlebte und Erlittene hätten seine Eltern mit ihnen, den Kindern, nie gesprochen.
Ich hatte eine Art Keller im Kopf, in dem gewisse Erinnerungen lagen, die ich nicht ans Licht bringen wollte. Nun ist der Keller im Kopf wieder leer. Mehr als das Buch selbst war seine Entstehung für mich wie eine Katharsis.
Juan Gabriel Vázquez hat viele Erinnerungen Cabreras erst durch die unzähligen Gespräche mit ihm hervorgeholt, hat ihn gezwungen, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Das hätte er eigentlich früher tun sollen, erzählt Sergio Cabrera in seinem Büro in Bogotá kurz vor seiner Abreise nach China. Aber zum Blick zurück sei es nie zu spät. Und dann gibt er ein chinesisches Sprichwort wieder.
Was ist der beste Zeitpunkt, um einen Baum zu pflanzen? Der vor 20 Jahren. Und was ist der zweitbeste Zeitpunkt? Jetzt.
Wenn es an Licht fehlt, die Geschichte eines wahren Lebens erzählt im neuen Roman von Juan Gabriel Vázquez. Morgen erscheint er auf Deutsch. Gleich geht's nochmal um Bert Papenfuß. Gregor Sander beginnt seine Kulturpresseschau aber mit purer Politik.
Die Neue Zürcher Zeitung macht sich Sorgen um unseren Geruch. Moderne Düfte sind meist weder raffiniert noch fein, sondern nur Hardcore, wie so vieles in dieser von pornografischen Maximierungen geprägten Zeit. Beklagt sich Jeroen van Rooyen über aktuelle Parfums und schuld daran seien vor allem deren synthetische Inhaltsstoffe. Was dann zu folgendem Ergebnis führen kann. Eine der derzeit kräftigsten Molekülkeulen ist Megamare von Orto Parisi, vermarktet als stärkstes Parfum der Welt. Aber nach Ansicht von Fachleuten auch die vorläufig schlimmste Überdosierung von Duftstoffen. Das Parfum riecht aquatisch, frisch, salzig, nach Algen und Hafen, so der NZZ-Autor. Wer hier vielleicht noch an Urlaub am Meer denkt, den macht van Rooyen auf mögliche Konsequenzen beim Tragen aufmerksam. Das Londoner Sushi-Restaurant Kanazaka hält seine Kundschaft deshalb vor dem Besuch des Lokals dazu an, kein Parfum aufzutragen. Ein aquatisch frisch-salziger Duft, der an Algen und Hafen erinnert, kann also schon zu viel sein für ein Londoner Sushi-Restaurant. Und der Guardian fragt sogar, sollten Restaurants ihren Gästen verbieten, starke Parfums zu tragen? Die Zeitung regt eine Art olfaktorischen Dresscode für Speiselokale an. Ein anderes Thema hält die englische Hauptstadt derzeit allerdings noch mehr in Atem. Englischer Krimi mit deutschem Direktor, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Gina Thomas erklärt, auf einer Ebene liefert die Serie von internen Diebstählen, die am Freitag den vorzeitigen Rücktritt von Hartwig Fischer als Direktor des British Museum und davor die Entlassung des Kurators Peter Hicks verursacht haben, den Stoff für eine filmreife Kriminalgeschichte. Was bisher geschah, fasst Zwantje Karich in der Tageszeitung Die Welt so zusammen. Im Verlauf der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Leitung des Museums seit 2021 darüber informiert war, dass rund 2000 Artefakte aus dem 8 Millionen Stücke umfassenden Bestand des Museums illegal bei eBay verkauft worden seien, oft weit unter Wert. Unternommen worden dagegen sei aber nichts. Dass offensichtlich ein eigener Kurator des Museums Kunstwerke auf eBay vertickt, erfuhr der deutsche Direktor des British Museum vom dänischen Kunsthändler Itai Gradel. Er reagierte allerdings, laut Karich, äußerst fragwürdig. Noch vor wenigen Tagen versuchte Hartwig Fischer, die Schuld für die verzögerte Aufklärung auf Itai Gradel zu schieben, entschuldigte sich erst, als der Händler ihm mit einer Anzeige wegen Rufmords drohte und E-Mails öffentlich machte. Im Berliner Tagesspiegel erklärt Nikolaus Bernau, was es dem mutmaßlich diebischen Kurator so einfach machte. Eine Katalognummer kann, wie im Fall der wohl gestohlenen Gemmensammlung, durchaus mehrere hundert Einzelobjekte umfassen. Was dazu führt, dass, wenn es keine Zeichnung oder kein Foto des Gesamtobjekts gibt und nur 1,64 Millionen von 8 Millionen katalogisierte Objekte der Sammlungen des British Museum sind nach dessen Angaben so dokumentiert, kann der Verlust einer Keramik, einer Trommel, Maske oder eines anderen Einzelteils faktisch nicht nachgewiesen werden. Ebenfalls im Tagesspiegel wird der Tod von Bert Papenfuß vermeldet, jenem legendären Ostberliner Dichter, den Gregor Dotzauer hier so beschreibt. Papenfuß wurde ein Zentralgestirn jener Szene vom Prenzlauer Berg, die unter den Augen der Stasi inmitten des betongrauen Sozialismus ihren Anarchismus zelebrierte, irgendwo zwischen permanentem Linksabweichlertum, situationistischer Internationale und Bohemgehabe. Robert Miesner zitiert in der Taz den 1956 im mecklenburgischen Staffenhagen geborenen Papenfuß mit den folgenden Worten: Wir brauchen Ideen gegen Interessen, um Kultur gegen Konsum zu setzen. Kultur hat Ecken und Kanten, Konsum folgt Algorithmen, je digitaler, desto scheiße.
Die Kulturpresseschau von und mit Gregor Sander, in Fazit mit Gabi Wuttke.